Fürs Austoben ist mein Mann zuständig normalerweise. Ich bin nicht so, aber ich habe schon gehört, ihr seid sehr gespannt, wer ich denn so bin. Und ich weiß, Frauen interessieren sich immer für die Geschichte, wie habt ihr euch kennengelernt? Oder ist das bei euch anders? Ich hatte an einem Silvester gedacht, es ist so langweilig, gehst du mal auf eine Kinderfreizeit als Helfer. Dort traf ich Matthias Brandner. Ich hatte eine Freundin mit, die aus Amerika kam, und es war noch ein anderer Jugendlicher da, der war ein Jahr in Amerika und fand es so toll, jetzt endlich mal wieder Englisch zu sprechen und so weiter und so fort. Der war ganz verliebt in meine Freundin und wollte sie unbedingt zum Pizzaessen ausführen. Jetzt hatte aber niemand von denen ein Auto, nur ich. Also mit mir alleine, so zu dritt, war nicht so. Hat er gesagt, Matthias, kannst du nicht Elke ins Schlepptau nehmen, dann haben wir wenigstens ein Auto. Ich will da die Winnie zum Pizzaessen ausführen. Na gut. Ich währenddessen war in einer ganz heiligen Sphäre. Ich habe 3 Tage gefastet. Komplett, weil ich wollte eigentlich meine Zelte in Deutschland abbrechen, ich wollte nach Amerika gehen. Und ich wollte da nochmal richtig fasten, ob das wirklich der Weg Gottes ist, denn nach dieser Freizeit wollte ich die ganzen Papiere, Visum und alles, was man so braucht, in Gang setzen. Und so war ich gerade so beschäftigt damit und gesagt, ja klar, wir können auch Pizza essen gehen. Also es war okay, nach 3 Tagen konnte ich auch mal wieder was essen. Und dann haben wir eine ganz dumme Sache gemacht, haben gedacht, ach, so ein schönes Bier, das wäre richtig gut. Zur Pizza macht ja nichts, ist ja Grundlage und so weiter. Aber die Pizza kam und kam und kam nicht, aber das Bier kam. Und es war leer, bis die Pizza kam. Und solange ich saß, habe ich auch noch gar nichts gemerkt. Als ich dann aufstand, wurde ich zum ersten Mal interessant für meinen zukünftigen Mann. Mein Mann braucht immer irgendwas Besonderes. Er ist nicht so ein gewöhnlicher Mensch, das habt ihr vielleicht gemerkt. So, Gott hatte keinen Stress damit. Und ich war voll wie Hacke, sagt man im Norden. Voll wie eine Haubitze. Ich bin über einen Hund gestolpert, der noch 1/2 Meter vor mir entfernt war. Ich hatte keine Wahrnehmung mehr. Ich war 3 Tage stocknüchtern und habe dann sowas gemacht, ohne nachzudenken. Wir machen ja manchmal Dinge in unserem Leben, ohne nachzudenken, wo wir hinterher sagen, hättest du dir schenken können. Aber mein Mann fand das lustig. Ich konnte nicht mehr Auto fahren, natürlich nicht. Ich konnte kaum noch gerade laufen. Also musste ich mich irgendwie beim Einhaken, damit man das nicht so sieht. Und derjenige, der dann Auto gefahren ist, der hatte irgendwie in Amerika für 5 € seinen Führerschein gekauft. Und ich hatte damals so einen schönen Renault, ich habe den geliebt, der war noch so mit Revolverschaltung. Und ich glaube, wir haben für einen Weg von 5 Minuten eine Dreiviertelstunde gebraucht, weil wir mehr gehoppelt sind, weil der das nicht wusste. Also es war sehr, sehr witzig. Jedenfalls waren wir nach dieser Freizeit befreundet. Und es war, am nächsten Tag habe ich mich furchtbar geschämt. Ich habe gedacht, wie geht das, wie kannst du nur? Du kannst dich doch nicht so dir so eine Blöße geben, der guckt dich ja nie wieder an. Aber gerade das fand er lustig. Dann kam ich nach Hause, ich habe bei meiner Oma gewohnt. Dann habe ich gesagt, so Oma, jetzt ist fertig mit, alle Jungs rausschmeißen. Die hat nämlich alle Jungs, die mal mich besucht haben, rausgeschmissen. Da war die ganz cool. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich einen Freund und den lässt du in Ruhe. Und dann hat sie sich 14 Tage in ihr Zimmer eingeschlossen und hat gebetet und gebetet und gebetet und hat dann gesagt, so Elke, das ist in Ordnung, das wird dein Mann. Und mein Mann war sehr, sehr schlau. Er hat mir jeden Tag einen Brief geschrieben und weil er wusste, meine Oma dreht den Brief so lange, bis sie was für sich gefunden hat, hat er auch jedes Mal in irgendeine Ecke geschrieben, liebste Grüße an die liebste Oma der Welt. Und wenn ich dann von der Arbeit nach Hause kam, dann hat sie immer gesagt, guck mal, was er für mich wieder geschrieben hat. Und dann hat sie mir erst den Brief ausgehändigt. Das war echt sehr, sehr lustig. So, jetzt ist mal dieser Part befriedigt bei euch. Das ist schön. Gott hat es nicht gestört, mich ihn erleben zu lassen. in ganz vielen Punkten. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, die sehr, sehr streng und gesetzlich war. Ich habe gelernt in meinem Leben, Christsein bedeutet, auf gar keinen Fall lachen. Christsein bedeutet leiden und Christsein bedeutet arbeiten. So, als ich 14 Jahre alt war, begann ich mit der Gemeindearbeit. Ich kann mir keine Zeit denken in meinem Leben, wo ich nicht gearbeitet habe. Ich bin die Älteste von 6 Kindern. Ich musste immer brav sein. Ich war immer die Große. Ich wurde so als Vizemama erzogen. Ich konnte nie alleine spielen. Ich musste immer irgendeinen meiner kleinen Geschwister an den Hacken haben. Ich konnte mich nie wirklich entwickeln. Und ich dachte, so geht das Leben. Und das Leben wurde mir immer schwerer. Dann begann ich eine Ausbildung als Arzthelferin. Und weil mein Vater ein VW-Arbeiter war, ich komme gebürtig aus Gifhorn, er war ein Fabrikarbeiter, war das der Chefin, also der Frau von meinem Chef, so oberpeinlich, dass sie, wo sie doch von heißen, eine Angestellte haben, deren Vater nur Fabrikarbeiter ist. Also hat sie mich so lange gemobbt, bis ich nach 8 Monaten total krank war. Und ich habe meine Ausbildung dann abgebrochen. Mein Selbstwertgefühl war so dermaßen zerstört, dass ich es nie wieder gewagt habe, eine Ausbildung anzufangen. Hat Gott mich verlassen? Zu der Zeit dachte ich das. Ich lernte dann Matthias kennen. Wir waren auf der Bibelschule. Ich habe während der Zeit gearbeitet, währenddem er studiert hat. Wir haben viele tolle Erlebnisse mit Gott gemacht, wie Gott wirklich unser Versorger gewesen ist. Und dann bekam ich unser erstes Kind und ich verlor es auch gleich wieder. Und ich dachte, Gott, das gibt's doch nicht. Du bist sogar zu blöd zum Kinderkriegen. Und mein Selbstwertgefühl ging noch tiefer. Und ich habe es mir auch jeden Tag erzählt. Unsere Sprache, in der Bibel gibt es so einen Vers, der sagt, in unserer Zunge liegt Tod oder Leben. Und deswegen ist der erste Punkt, Gott zu erleben, wie sprichst du? Wie sprichst du über dich selbst? Jeder Mensch führt Selbstgespräche. Ich mache immer Selbstgespräche. Bei meiner Tochter war mal eine Freundin und die sagt, willst du deiner Mutter nicht antworten? Und sagt sie, nee, die redet nur mit sich selber. Ja, ich spreche dann so vor mich, super, das habe ich jetzt auch erledigt, jetzt muss ich das noch machen. Und das bringe ich irgendwann, manchmal, wenn ich nicht dran denke, dann rede ich einfach so mit mir, damit ich meinen Terminkalender gut abarbeiten kann. Da muss ich mich laut hören. Und meine Tochter weiß, wann sie nicht reagieren muss. Und mein Mann auch. Meine Familie kennt das. Aber wenn jemand anders das hört, dann denkt jemand, wieso antwortest du deiner Mutter nicht? Nee, das gilt nicht mir. So sind wir sehr interessante, verschiedene Menschen. Ich bekam dann kein Kind mehr. Und in einer Predigt wurde mir klar, ich sah, wie ein Film in meinem Leben zurücklief und ich habe selbst ein paar Jahre im VW-Werk gearbeitet, weil ich mir nicht mehr zugetraut habe, eine Ausbildung zu machen und da gab es gerade einen Platz und es gab viel Geld. Als jungen Menschen habe ich damals schon 1.800 Mark verdient, bin dann erstmal nach Amerika geflogen, habe Führerschein gemacht, Auto gekauft und so, das war toll. Das wollte ich auch nicht mehr aufgeben. Und in dieser Zeit, in diesem VW-Werk, sah ich mich mit den Kollegen sitzen und wir pendelten, wer kriegt was für ein Kind. Ich wusste, ich soll mich nicht mit so okkulten Dingen einlassen. Aber ich habe gedacht, naja, kannst ja nachher wieder um Vergebung bitten, Gott ist ja gnädig, alles gut. Ich hatte so viel Menschenfurcht, nicht zu mir stehen zu können und zu sagen, nee, das ist so wie heute, dass ich sage, und wenn du 10-mal sagst, das ist rot, dann ist das für mich rosa. Mir ganz egal. Das konnte ich damals alles nicht, weil ich ein geknicktes Rohr war. Weil ich eingebrochen war in meiner Psyche. Und ich dachte, oder ich hatte mit diesem Ding, hatte ich das Gefühl, ich habe mein eigenes Kind umgebracht. Ich hätte das nicht tun sollen. Und wir haben dann einen Seelsorger geholt, der war gerade jemand anders zur Evangelisation da und wir erzählten ihm das und wir beteten darüber und dann betete dieser Mann Ach Herr, schenk doch den beiden zum Zeichen deiner Versöhnung ein Kind. Aber dieses Zeichen der Versöhnung, an das ich mich jetzt festgehalten habe, das kam nicht. Es kam einfach nicht. Und das festigte in mir wieder den Gedanken, erstens, du bist zu blöd, ein Kind zu kriegen. Alle Frauen können Kinder kriegen. Die gehen ins Krankenhaus, legen das ab und gut ist. Du bist dazu zu blöd. Zweitens, Gott hat dir ja nicht vergeben, weil das Zeichen der Vergebung kommt nicht. Bis ich irgendwann dachte, was machst du hier eigentlich mit dir? Der Geber des Lebens ist doch immer Gott selber. Er ist doch der Schöpfer. Und du brauchst dem Teufel gar nichts beweisen, dass er ist sowieso ein Lügner. Und da kam ich zur Ruhe. Und eines Tages, nach 2 Jahren, rief eine Frau an und sagte, hey, ich bin hier in Heilbronn, willst ein Baby haben? Ich bring's dir morgen mit. Ich sag, was bist du? Ja, meine Tochter hat ihr Kind verlassen und ich habe ja schon das erste Kind. Und der ist 3 Monate alt. Ich kann mit 60 nicht nochmal 2 Kinder großziehen. Aber ich weiß, du sehnst dich so nach einem Kind. Ich bring's dir morgen mit. Du musst nur Ja sagen. Und Matthias war irgendwo in seinem Büro und ich sag, Schatz, wollen wir ein Baby haben? Und sagt, na klar. Am nächsten Tag waren wir Eltern. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte nichts. Es war eine Woche vor meinem Geburtstag, das war richtig toll. Ich habe noch nie in dem Alter so viel Babysachen zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Aber es war gut. Eine Frau kam gleich und brachte mir eine Badewanne und zeigte mir erstmal, wie man ein Baby badet, dass es einem nicht aus den Händen flutscht und solche Sachen. Es war einfach toll. Und dann bin ich mit dem Kinderwagen ganz stolz zu einer Familie gegangen aus unserer Gemeinde, das war noch in Friedrichshafen. Und dann stand die Oma auf dem Balkon und sagt, na, schmückst dich wieder mit fremden Federn? Sag ich, nee, das ist meins. Und dann macht sie nur so. Es waren, glaube ich, 3 oder 4 Frauen schwanger in der Gemeinde und ich hatte das Kind. Das war richtig gut. Er ist heute 28, die beste Freundin von ersten Schultagen ist hier. Ich finde das richtig toll. Selber Erzieher, heute stellvertretender Kindergartenleiter und hilft in der Gemeinde mit, wo er kann. Und das ist wirklich schön. Dann habe ich gedacht, tja, ich kriege keine Kinder. Ich will doch nicht, dass der alleine aufwächst. Was können wir machen? Und Matthias kam von einem Missionseinsatz zurück und sagt, du, wir können eigentlich aus Rumänien ein Kind adoptieren. Ich habe da eine Gemeinde kennengelernt, da sind ganz viele Rumänen, Deutsche und die haben da überall Verbindungen, Kontakte, die würde mit uns dahin fahren. Das war in der Kriegszeit 1990. Ich würde mir das heute gut überlegen, irgendwo in ein Kriegsgebiet zu fahren, um Kinder rauszuholen. Ich dachte, hurra, super. In Deutschland hatte ich mich schlau gemacht. Es war so, jedes 10. Kind, das in den Heimen in Deutschland lebte, war nur freigegeben zur Adoption. Weil ganz oft ist es so, dass Eltern ihre Kinder parken im Heim, wenn sie nicht durchschlafen können, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn sie denken, naja gut, wenn ich einen anderen Mann habe, wenn ich eine Arbeit habe, wenn ich das, dann hole ich es mir wieder. Das heißt, die sind gar nicht freigegeben. Und das waren dann nur Kinder so ab 12, 13, 14. Und da habe ich gedacht, das traue ich mir nicht zu. Also wenn, dann möchte ich schon ein kleines Kind oder ein Baby haben. Es war nicht möglich, in Deutschland ein Kind zu adoptieren. Und ich wusste, so eine Übergangshilfe kann ich nicht machen, weil ich kann mich dann nicht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder einfach das Kind abgeben. Wenn, dann will ich es ganz haben. Und so sind wir nach Rumänien gefahren. Und es war sehr interessant. Wir haben dort viel. Ich habe ein Buch geschrieben darin, das heißt Entmutigung, nein, danke. Da steht ziemlich viel drin über diese Rumänienreise, weil es war ein Abenteuer ohne Ende. Und ich denke, wir sind jeden Tag über diesen Platz gelaufen, wo eine Woche vorher noch geschossen wurde, weil da das Jugendamt war. Und jeder, die Demonstrationen waren dort. Es war unglaublich, was da war. Und wir sind ohne Angst dahin gefahren. Und dann gab es eine Situation zum Beispiel, die Frau vom Jugendamt in Deutschland, die wollte das boykottieren, dass man Kinder aus dem Ausland holt, ganz grundsätzlich. Und was bei der Übersetzung dann rauskam, war, sie sind nicht geeignet zur Adoption. Wir mussten ja immer eine rumänische Übersetzung machen. Diese Eltern sind nicht geeignet zur Adoption. Wir haben aber auch einen Schrieb vom Bürgermeister mitgehabt, der gesagt hat, das ist eine tolle Familie. Ich würde auf jeden Fall das befürworten, wenn sie ein Kind aus Rumänien adoptieren und so weiter und so fort. Und hat die gesagt, ja, wir sind ja schon bekloppt, aber die in Deutschland sind ja noch blöder. Und dann hat sie, das sagte, wieso kann der Bürgermeister sagen, Sie sind eine tolle Familie, Sie haben ja schon ein Pflegekind, die Ärzte haben gute Berichte mit, das habe ich alles, hat Gott mir so innerlich gesagt, da habe ich ihn wirklich erlebt, nimm die ganzen Papiere von Marcel und kopiere die auch, also lass die auch übersetzen. Und das war damals pro Wort 50 Pfennig. Also das waren über 400 Euro, Mark alleine diese Übersetzungskosten. Und die brauchte ich normal von dem Amt nicht, aber das war so mein inneres Gotterleben. Nimm diese Papiere mit. Und da stehen auch Berichte von Ärzten, vom Jugendamt, wie sich das Kind gut entwickelt, wie es ihm gut geht und wie sie die Eltern wirklich, wie auch das Jugendamt möchte, dass das Kind da in der Familie bleibt. Und dann hat die Frau gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wieso können die auf der einen Seite sagen, sie sind die besten Eltern der Welt und auf der anderen Seite steht, sie sind nicht geeignet zur Adoption. Und dann hat die einfach so einen Spezialradierer genommen und hat es nicht aus dem Dokument gelöscht. Ja, das wäre in Deutschland nie möglich gewesen. Und dann hat sie gesagt, wenn die das wirklich so aufmerksam lesen hier, ich kann hoffen, dass in dieser ganzen Kriegszeit, die nicht so genau die Akten studieren, wenn die das rausfinden, bin ich im Gefängnis. Aber ich muss euch einfach helfen. Eine zweite wirklich Hammergeschichte war, nachdem sie gesagt hatte, es tut uns leid, das reicht nicht aus, wir können das so nicht machen, sie haben den weiten Weg umsonst gemacht, bin ich rausgegangen und habe echt geweint und habe gesagt, Gott, das gibt's doch gar nicht, ich kann doch keine Kinder kriegen, ich will doch aber auch nicht, dass der Marcel so alleine aufwächst, jetzt sind wir diesen weiten Weg gekommen, ich hab geholfen, dass die anderen beiden Ehepaare auch all ihre Papiere bekommen, die sie haben oder wissen, was man machen muss und bei denen war es kein Problem und ich soll ohne Kind nach Hause fahren, wie soll das gehen, das geht doch nicht und meine Freundin sagte dann zu mir, Elke, in der Bibel steht, wirf dein Vertrauen nicht weg und wir beten jetzt, dass Gott ein Wunder tut. Und diese Frau beim Amt, die hat gesagt, also das Einzige, was uns jetzt noch helfen kann, ist, dass der Polizeiinspektor von Bukarest, das ist 400 Kilometer entfernt von dem Ort, dass wir den erreichen, denn es ging darum, der Vater des Kindes war von der Polizei gesucht und die Polizei hat ihn also seit einem Dreivierteljahr schon gesucht. Und dann haben sie gesagt, gucken Sie, dass Sie diesen Mann finden. Dann haben wir gesagt, wir sind das erste Mal in Rumänien. Wenn Sie als Polizei diesen Mann nicht finden, wo sollen wir suchen? Das ist ja unmöglich. Ja, dann haben Sie Pech gehabt. Die einzige Möglichkeit, diese Adoption legal durchzuführen, ist, dass wir den Polizeiinspektor von Bukarest irgendwie erwischen, der das bestätigen kann und damit die Unterschrift ersetzen kann zu dieser Adoption. Jetzt riefen sie in Bukarest mehrfach an und sagten, keiner weiß, wo dieser Mann ist. Keiner weiß, wo der ist. Und dann haben sie gesagt, ja, dann können wir ihnen auch nicht weiterhelfen. Und ich ging weinend aus diesem Amt raus, wir gingen alle raus. Und als wir die letzte Tür öffnen wollten, schrie eine Frau hinter uns her, seid ihr die Deutschen, die Kinder adoptieren wollen? Ja. Soeben ist der Polizeiinspektor von Bukarest hier eingetroffen und pfiff uns zurück. Und der Weg war frei. Es waren unglaubliche Dinge, wo wir Gott wirklich erlebt haben. Wo man da stand und sagt, das kann ich nicht machen. Ich kann hier noch nicht mal jemanden bestechen. Zu der Zeit hat man die Leute bestochen. Wir sind immer nur einen Schritt weiter gekommen mit einem Päckchen von Haarshampoo, einem Video zum Bespielen und Cola und Kaffee. So. Erst dann haben wir Passfotos für die Kinder gekriegt oder sowas. Sonst, nee. So bezahlt man dort. Das ist teilweise heute noch so. So hatten wir dann ein zweites Kind. Alles lief legal. Und diese Frau vom Jugendamt hat wieder Stress gemacht und hat gesagt, ich warne Sie, wenn Sie ins Ausland fahren, um ein Kind zu holen. Dieses Kind wird von Seiten des Jugendamts, weil ich Sie gewarnt habe, niemals die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Und habe ich gesagt, das werden wir ja mal sehen. Wir kamen zurück nach Deutschland. Es wird nicht krankenversichert. Es ist staatenlos. Es ist heimatlos. Es wird hier nie. Sie werden jede Arztrechnung privat bezahlen müssen. Ich rufe die Krankenkasse an und frage, wie das geht. Wir haben ein Kind adoptiert, ganz legal. Wie sieht das aus mit der Krankenkassenversicherung? Hat sie gesagt, ja, das ist ja mal eine Nachricht. Meine Tochter sehnt sich schon 11 Jahre nach einem Kind und kriegt einfach kein Kind. Können Sie nicht sagen, wie das funktioniert, dass die auch nach Rumänien fährt? Sie kriegen alles, was sie brauchen. Selbstverständlich wird der krankenversichert. Die Frau ist in dem Jahr noch nach Rumänien gefahren und haben ein Kind geholt. Es waren oft Dinge und dann lernte ich durch eine, weil diese Frau so viele Familien wirklich vor den Kopf gestoßen hat, hatte sich irgendwie in Süddeutschland eine Selbsthilfegruppe gebildet, von München bis Kassel oder so. Und da war auch ein Anwalt dabei und über diese Selbsthilfegruppe habe ich erfahren, lass das Jugendamt ganz zur Seite, geh einfach über die Einwanderungsbehörde, nimm die Adoptionspapiere mit und 5 Minuten später war ich draußen. Und es war alles erledigt. Und man hat gemerkt, da ist jemand, der Dinge führt, die man nicht machen kann. Gott erlebt ganz praktisch. Und so merke ich das immer, ob das in Projekten ist oder so. Ich im Laufen erlebe ich so viele tolle Dinge, deswegen bin ich vielleicht auch so mutig geworden, dass ich sage, Herr, ich fange an, auch wenn ich das Ende nicht kenne. Ich bin so gespannt, was du daraus machst. Und ich hatte nur einen Traum von 1000 Herzkissen. Und es sind mindestens 3000 geworden. Eins habe ich auch gelernt dadurch, wenn ich in Not bin, Gott ist immer schon längst unterwegs. Dieser Polizeiinspektor war schon lange unterwegs, keiner wusste das. Keiner wusste, dass der kommt. In dem Amt, wo er eigentlich arbeitet, wusste keiner, dass der unterwegs nach Cluj ist. Gott ist ein erfahrbarer Gott, ein erlebbarer Gott. Und das möchte ich euch wirklich mitgeben. Als ich dann 36 Jahre alt war, habe ich gedacht, in Deutschland gibt es nur Gammelfleisch. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Kann man nirgendwo mehr essen gehen. Und meine Schwester, wir wohnten damals in Biberach, meine Schwester sagte, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Kann es vielleicht sein, dass du schwanger bist? Nee, sage ich, das Ding ist rum, das war noch nie, das ist nicht. Und das, warum sollte ich schwanger sein? Aber ich hatte eine sehr, sehr schwierige Zeit, was mein Asthma betraf, hatte sehr schwere Medikamente bekommen über Monate. Und da bekam ich Angst und bin sofort zum Arzt gegangen. Und ich war im dritten Monat oder Anfang dritten Monat, ohne es zu wissen. Und da habe ich gesagt, wow, ich habe 10 Jahre lang die tollsten Ratschläge gekriegt. Thermalbad. Naja. Den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Was ich machen muss für Glaubensklimmzüge, dass Gott mir ein Kind schenkt. Ich habe tatsächlich auch Menschen erlebt, die gesagt haben, ich komme nicht in deine Frauenveranstaltungen. Du kannst ja selber nicht mal für ein Kind glauben. Ich habe Leute erlebt, die aus Liebe heraus, weil sie wussten, sie wollten mich trösten, aber sie haben genau das Gegenteil erreicht. Die bei jedem Muttertag, wenn eine Frau in der Gemeinde eine Rose bekam, na, beim nächsten Mal bist du auch dabei. Und sie haben gar nicht gemerkt, was sie da mit mir machen. Und ich habe gelernt, solche Dinge einfach stehen zu lassen, weil Menschen sagen manchmal Dinge, weil sie wollen helfen, aber das ist keine Hilfe. Und das ist Größe, wenn ich sagen kann, was immer passiert, es ist in Gottes Hand, er will mich schulen, er nimmt mich in seine Schule, auch was Menschen angeht. Und deswegen haben wir zu jedem Menschen eine andere Beziehung, wir haben so viele Beziehungsebenen und können Gott darin so klar erleben, dass er uns führt. Und manchmal wächst etwas und manchmal zerbricht etwas. Die Frage ist, was mache ich damit? Viktor Frankl, der die Logotherapie erfunden hat, ins Leben gerufen hat, Viktor Frankl hat gesagt, das ist eine Sinntherapie, der sagt, wenn ich einen Sinn hinter etwas sehe, dann kann ich daran arbeiten, dann habe ich irgendwas in der Hand, dann beruhigt mich das. Dann weiß ich, wenn ich einen Sinn dahinter sehe, dass eine Wunde gereinigt wird, weil ich weiß, dann werden die Keime nicht den Rest des Körpers auch noch zerstören, dann halte ich das aus, dann beiße ich die Zähne zusammen und lasse die Wunde reinigen. Oder lasse mir eine Holzhammernarkose geben oder was weiß ich. Dann kann ich verstehen, wenn eine Krise dazu dient, damit ich stark werde, kann ich die Schmerzen aushalten, leichter aushalten. Und er hat gesagt, Gott hat in jeden Menschen die Trotzmacht des Geistes hineingelegt. Eine Trotzmacht, die aufstehen kann und sagen kann, wie im Psalm das steht, und dennoch. Und dennoch. Auch wenn ich mich so im Keller fühle, und dennoch bist du meine Burg, bist du meine Festung, bist du mein Fels. Ich bleibe an dir und dennoch. Und das hat jeder. So haben Leute unser Land wieder aufgebaut nach dem Krieg. Es ist alles zerstört, aber wir werden unser Land wieder aufbauen. Und die Leute haben angefangen zu bauen, was das Zeug erhält. Ich möchte jetzt zum Thema kommen. Ich hoffe, ihr habt bis heute Nachmittag 3 Uhr Zeit. Um Gott zu erleben, muss ich frei sein. Ich muss mich frei machen. Es ist wie mit einem Kind, das man zur Welt bringt. Ich habe damals zu Gott gesagt, Herr, das ist ja richtig spannend, aber jetzt habe ich doch Panik. Also ich hatte meinen Lebensrhythmus gefunden, meine Kinder waren 6, 7. Es war alles okay, ich brauchte nichts mehr und jetzt bringt so ein kleiner Huddel mein ganzes Leben durcheinander. Und ich habe dann gesagt zu ihm, ach Herr, die Jungs kenne ich jetzt, wie das so mit den Jungs ist. Wenn ich da jetzt wirklich nochmal durch muss, dann möchte ich gerne ein Mädchen bestellen. Und einmal hat sie sich gezeigt, dass ich wusste, es ist ein Mädchen. Und das war toll. Sie wird nächstes Jahr heiraten. Sie wird 20 Jahre alt. Und Gott hat wirklich Wunder getan über Wunder. Ich habe auch andere Zeiten erlebt. Zeiten, die mich blockiert haben und gefesselt haben. Dieser Junge, dieses Kind aus Rumänien, den konnten wir nicht bei uns behalten, weil er so viele emotionale Störungen hatte durch sein Trauma, das er erlebt hat, dass wir ihn mit 14,5 in die Jugendhilfe abgeben mussten und er kam von Heim zu Heim. Irgendwann bekamen wir den Anruf, er ist brutal vergewaltigt worden und wir müssten uns mit AIDS auseinandersetzen. Ich dachte, Gott, das ist zu viel. Ich habe 3 Tage wie gelähmt auf meinem Bett gelegen und zu Gott geschrien und gesagt, was mache ich denn jetzt? Dann wechselte es wieder in Wut, dass ich gesagt habe, Gott, wir sind unser Leben lang für dich unterwegs. Kannst du nicht mal auf unsere Kinder aufpassen? Und ich hörte Gottes Stimme ganz real, die zu mir sagte, vertraust du mir? Vertraust du mir? Ja, tue ich, aber... Das kann doch nicht angehen. Wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Ich bin zum Arzt gelaufen, habe gesagt, ich habe alles über AIDS vergessen, klären Sie mich auf. Was bedeutet das? Wie muss ich damit umgehen? Er weinte an dem einen Ende vom Telefon und muss ich jetzt sterben? Ich am anderen Ende und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich war so wütend auf Gott. Und Gott sagte immer nur das zu mir, vertraust du mir? Und irgendwann gab ich das auf und habe gesagt, Herr, ich vertraue dir. Und dann schlug meine Wut um, dass ich gesagt habe, du Teufel, du Zerstörer des Guten, du Zerstörer von Familien, von Menschen. Ich mache dir eine ganz klare Ansage, ab heute werde ich mehr Menschen ermutigen, als du jemals kaputt gemacht hast. Das hast du davon. Und du wirst mich nicht klein kriegen. Und es war sehr interessant, wie ich Gott in dieser Zeit erlebt habe. Ab dem Zeitpunkt habe ich aus nichts heraus fast jeden Monat Einladungen zu Frauenfrühstückstreffen gehabt. Und Gott hat mich in eine Dimension des Dienstes hineingeführt, der Ermutigung an Menschen, wie ich sie vorher nie selber erlebt habe, wie ich es mir auch hätte niemals vorstellen können. Und ich bin jetzt da, wo ich sage, das mache ich mit allem Elan, den ich habe, mit aller Hingabe, die ich habe. Ich weiß genau, ich bin genau richtig. Und es gibt nichts Schöneres, als Menschen, als Frauen zu ermutigen, an Jesus festzuhalten und zu sagen, hey, ich lasse mich nicht blockieren durch meine Umstände. Ich lasse mich nicht blockieren durch Menschen, die Menschen sind, mit ihrer Fehlerhaftigkeit. Ich gehe meinen Weg. Unser ein anderes Kind ist im Krankenhaus traumatisiert worden und ich musste auch da einen Ritt durch die Hölle machen. Und ich habe Matthias immer bewundert, er hat immer gesagt, was immer auch passiert, ich erlaube es nicht, dass es mich in meiner Gefühlswelt blockiert oder in meinem Dienst blockiert. Und es hat mir sehr geholfen, stark zu sein in dieser Beziehung. Ich habe teilweise auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Weil es ist so, wenn wir langzeitlich in großen Krisen sind, dann wird unser Blick immer enger Und wir merken, wir haben so eine kleine Zwangsjacke, die sich immer langsam enger schnürt. Und ich brauche wieder den Blick für Weite. Und ich muss mit jemandem sortieren, was da so in mir vor sich geht, damit ich stark sein kann, um in solchen Fällen meinen Kindern helfen zu können oder mich gesund zurücknehmen zu können. Und das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. So, wie kann ich frei sein? Ich möchte uns drei Sachen einfach mal vorstellen. Ich bin hier völlig aus dem Konzept, macht nichts. Ich möchte drei Fragen in den Mittelpunkt stellen, das ist die erste Folie. Welche deiner Lebensgeschichten hat heute noch Einfluss auf dein Leben? Wie alt sind diese Geschichten? Und die letzte Frage, wann willst du sie loslassen? Wir entscheiden über das, wie unsere Zukunft sein wird. Wusstet ihr das? Es ist immer so leicht zu sagen, ich hatte halt eine schlechte Kindheit. Ich habe nie gelernt, was Liebe ist. Aber ist das wirklich ein Grund zu sagen, ich kann halt nichts dafür und ich muss mich auch nicht verändern? Eigentlich gebe ich damit die Verantwortung ab, weil ich habe ja einen Schuldigen gefunden. Manchmal müssen wir auch sagen, weißt du was, die Geschichte ist schon 20 Jahre alt. Lass sie doch endlich ruhen. Da hat mal vor 20 Jahren jemand einen echten Fehler gemacht oder dir einen Streich gespielt, der dich wirklich gedemütigt hat. Lass es doch hinter dir. Nicht alle Geschichten berühren uns im Leben. Nicht alle Geschichten, vieles können wir vergessen. Vieles können wir auch sagen, ja gut, meine Güte, war nicht schön, aber meine Güte, ist vorbei. Berührt mich nicht mehr. Aber welche Geschichte berührt dich heute noch? So dass du merkst, du hast heute noch Ängste, wenn du an bestimmte Punkte kommst. Und ich stelle mir das immer so vor, dass ich an so einen Meilenstein komme. Den Meilenstein der Verzweiflung, den Meilenstein des Vergebens oder Nichtvergebens. Und die Frage ist, du kannst ja dein Nest da bauen, kannst du ja machen. Du kannst auch dein Kopfkissen mitnehmen. Aber du wirst ja nicht weiterkommen im Leben. So, wann willst du weitergehen? Und zu welchem Meilenstein willst du weitergehen? Wann willst du diese Geschichte loslassen? Es gibt eine große Tragikgeschichte und da ist die nächste Frage. Frag dich mal, wie viel Leidens- und Tragikgeschichten Wirkung auf deine Entscheidung haben, einfach Gott zu erleben. Und da gibt es die Geschichte im Buch Ruth, in Naomi, die sind geflüchtet, weil es gab eine Hungersnot in Bethlehem und sie sind nach Moab geflohen. Und was passierte? Die Frau, der Mann starb, ihre beiden Söhne starben, die hatten inzwischen Frauen genommen und jetzt haben die Schwiegertöchter gesagt, Naomi, wir kommen mit dir mit. Sie wollte wieder zurück, weil man hörte, in Bethlehem gibt es wieder was zu essen, wollte sie in ihre Heimatstadt zurück. Und jetzt gehen die beiden Töchter mit und plötzlich sagt sie zu ihnen, wisst ihr was, ihr gehört doch gar nicht dahin, dann seid ihr die Fremden dort. Geht doch wieder zurück nach Hause, ich kann euch doch keine Söhne mehr gebären. Und dann steht da so im ersten Buch Ruth die Diskussion, die sie führen und sie weinten miteinander. Das muss eine ganz irgendwie Abschiedsschmerzszene gewesen sein, wie man sich das nicht vorstellen kann. Und wir wissen dann, die eine ging zurück und die Ruth ging mit ihr mit. Also Hungersnot, als Fremde im Ausland leben, Tod des Ehemannes, Tod der beiden Söhne, Abschiedsschmerz, beschwerliche Rückreise. Das ist eine Geschichte, die auch weitergeht, aber die ein gutes Ende hat, wenn ihr das Buch Ruth weiterlest. Und Naomi sagt einen Satz zu ihnen, sagt, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer. Und deswegen meine Frage, wann willst du Gott deine Tragik und Leidensgeschichte geben, damit er etwas anderes draus macht? Eine nie klappt es was Geschichte, wie lange hat die Einfluss auf dein Leben? Auf das, dass du Gott wirklich erlebst von Herzen. Da gibt es einen Mann, der am Teich Bethesda lebt oder da liegt, weil er krank ist. Und immer dann, wenn kam ein Engel vorbei und dann, wenn man dann ins Wasser sprang, so sagt die Geschichte in der Bibel, dann wurde derjenige gesund. Und er sagt, 38 Jahre liege ich hier, nie klappt etwas, ich bin nicht schnell genug. Immer wenn ich reinspringen will, ist schon jemand anders da. Und es bringt mich auch keiner hin, weil na klar, jeder will den Augenblick der Heilung abpassen. Nie klappt etwas und Jesus sagt, weißt du was, ist lang genug. Steh auf und geh und sei geheilt. Und Jesus kommt zu ihm, 38 Jahre lang krank. Ich bin nicht schnell genug, ich habe keine Chance. Nie klappt etwas. wie lange soll deine nie klappt etwas Geschichte, das ist also dich beeinflussen? Und ich musste mir damals die Frage stellen, als ich in dieser Kinderlosigkeit, in diesem Schmerz mich ahlte, muss ich auch so sagen, wann willst du das loslassen? Das heißt nicht, dass dieser Schmerz nicht groß ist. Aber ich kann mich mit dem Kopf entscheiden zu sagen, ich will das loslassen, ich will das Gott abgeben. Es gibt eine Geschichte, kannst du das mal mit den Seesternen, ich glaube, das war die dritte Folie oder so. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die finde ich sehr berührend. Und zwar sind durch Wellen eine große Menge Seesterne an den Rand gespült worden, auf das Ufer. Und ein kleiner Junge fängt an, Seestern für Seestern ins Wasser zu schmeißen. Und ein anderer Mann kommt vorbei und sagt, Junge, du bist einfach dumm. Also das ist eine Sache, was machst du da? Das klappt doch nie, du kannst doch nie den ganzen Strand, du kannst sie doch gar nicht alle retten, hör doch damit auf. Und der Junge nimmt behutsam wieder einen Seestern, schmeißt ihn ins Wasser und sagt, aber für den wird sich was ändern. Aber der darf leben. Und da habe ich gedacht, wow, was für eine krasse Geschichte. Wenn du anfängst mit einer Geschichte, die dein Leben betrifft, zu sagen, die nehme ich wie einen der 1000 Seesterne und den schmeiße ich ins Wasser. Und es wird Leben daraus entstehen. Und du wirst sehen, vieles kommt noch nach. Welche Selbsthass und nicht genug Geschichten haben Einfluss auf dein Leben? Wo du immer denkst, ich bin so klein, ich bin nichts wert, wer bin ich schon? Ich habe viele Leute in der Beratung, die genau durch diesen Gedankengang in Depressionen geraten. Wer bin ich schon? Man hat mir immer erzählt, du bist eine Missgeburt. Du solltest nicht leben, ich gebe dich ins Heim. Ich wollte dich nie, du solltest ein Junge oder du solltest ein Mädchen werden, was auch immer über meinem Leben steht. Und du fängst an, Selbsthass zu bekommen. Ich habe das gelernt, als ich krank wurde. Ich wurde sehr krank und man hat mich 10 Monate hoch konzentriert mit Cortison behandelt und mein Körper wurde ein anderer. Ich fing an, mich selbst zu hassen. Ich fing an, mich zu verstecken. Ich bin über 2 Jahre mit meinem Mann nirgendwo mehr hingegangen, weil ich mich für mich geschämt habe. Und ich musste lernen, mich im Spiegel zu betrachten und zu sagen, ich kenne dich nicht, ich wasche dich trotzdem. Nein, ich musste lernen zu sagen, das bist du, das bin ich. Und die ersten Male weiß ich, wenn ich wieder mit ihm unterwegs war, habe ich gesagt, und du gehst jetzt mit mir dahin. So habe ich mich abgespalten von mir selber, um das zu schaffen. Und Gott hat mir geholfen. Aber nicht einfach so, sondern weil ich eine Entscheidung getroffen habe, zu sagen, Gott, das bin ich. Und du segnest mich genauso, wie ich bin. Du hilfst mir, nicht zu bleiben, wie ich bin, das stimmt. Du hilfst mir, meinen Weg weiterzugehen. Aber ich will lernen, dass das nicht mehr die Kontrolle über mein Leben ist. Ich will diese Geschichte nicht mehr in meinem Leben präsent haben. Gib Gott deine Nie-klappt-etwas-Geschichte und er wird eine Geschichte der Freude und des Sieges schreiben. Gib ihm deine Mangelgeschichten und deine Bedürftigkeitsgeschichten und er will mit dir eine Geschichte der Fülle schreiben. Gib mir deine Mangelgeschichten, Bedürftigkeitsgeschichten. Gib mir deine Unabhängigkeits- und Konkurrenzgeschichten. Gib mir deine Wutanfallgeschichten. Gib mir deine Entfremdungsgeschichten, gib mir deine Ego-Geschichten. Ich will eine Geschichte der Liebe zu Menschen mit dir schreiben. Wir können das alles lernen. Wir sind immer, unser Gehirn hat die Leistung, bis an unser Lebensende zu lernen. Keine Frage. Gib mir deine Autoritätskonflikts- und Unabhängigkeitsgeschichten. Ich will mit dir eine Geschichte schreiben, dass du einen guten Umgang mit Menschen lernst. Gib mir deine Selbstqualgeschichten. Und deine Rückzugsgeschichten und ich will mit dir eine Mutigsein-Geschichte schreiben. Das ist, was Gott möchte. Und so will Gott, dass wir ihn erleben. Er ist 100% für uns. Und vielleicht kann ich mir mal vorstellen, dass Gott so vor mir steht und jeder auf seine Weise zu sagen, was für eine Geschichte hast du, die dich blockiert, Gott zu erleben. Und wir können es so einfach, das Evangelium ist so einfach. zu sagen, Gott, diese Geschichte, die mich einfach blockiert, die mich nicht mehr weiterbringt, die bringe ich an dein Kreuz. Ich habe auf der letzten Freizeit eine nette Erfahrung gemacht. Da kam eine Frau zu mir und sagte, kannst du mal für mich beten, dass ich den Willen habe, aufzuhören mit dem Rauchen? Und da habe ich gesagt, nein, kann ich nicht. Da habe ich gesagt, geh schnell hoch in dein Zimmer, hol deine Zigaretten und leg sie vorne an das Kreuz. Und dann bete ich, dass Gott dir hilft, diesen Entschluss wirklich durchzuhalten. Und dann wich sie ganz schockiert zurück und sagte, nee. Ich habe gesagt, heute Abend haben wir ja noch eine Veranstaltung. Kannst ja noch mal drüber nachdenken. Jetzt hast du mich aber erwischt, dass du mich so konkret ansprichst. Ich sage, wenn du was loslassen willst, musst du es tun. Ich muss nicht beten, dass du den Willen dafür kriegst. Du musst wissen, was du willst. Und wenn ich sage, Gott, ich brauche dich. Ich komme mit diesem Thema nicht klar. Ich kann das nicht vergeben. Aber ich kann dir vertrauen, dass du mit mir in diesen Prozess der Vergebung gehst. Dann merken wir, wie wir frei werden und wie wir Erfahrungen von Gottes Seite her machen, die unglaublich sind. Wir haben einmal, eine Zeit ist Matthias arbeitslos gewesen, weil uns jemand ein Versprechen gegeben hat, das er nicht eingehalten hat. Und da habe ich gesagt, Herr, das dritte Kind kommt. Wenn du meinst, dass du es zulässt, dass wir arbeitslos sind, erwarte ich von dir, dass wenigstens 1 Euro am Ende des Monats auf dem Konto ist. Du hast gesagt, du bist unser Versorger. Und wir werden nicht in Schulden geraten, weil die Situation jetzt so komisch ist. Und es war hochspannend. In dieser Zeit hatten wir zum Beispiel eine Autoreparatur von 699 Euro. Und ich habe sie Gott hingehalten, habe gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, wie du die bezahlst. Und in den nächsten Tagen kam ein Scheck von 700 Euro von einem Hauskreis, wo Matthias irgendwann mal war, wo er auch danach nie wieder war. Ich kenne die Leute gar nicht. Und die haben gesagt, wir haben neulich im Hauskreis so das Empfinden gehabt, wir sollen euch mal segnen. Und sie hatten 700 Euro geschickt. 699 war die Reparaturrechnung. Wir haben eine Ölrechnung zu zahlen gehabt von 999. Und plötzlich war ein Tausender im Briefkasten. Da denke ich, wer schmeißt sowas im Briefkasten? Im Briefkasten, ohne Briefumschlag, ohne gar nichts. Und so, das haben wir danach nie wieder erlebt, brauchten wir ja auch nicht. Aber Gott erlebbar im Alltag als unseren Versorger. Aber eins haben wir immer getan, wir haben immer gespendet. Wir haben unser Brot immer übers Wasser fahren lassen. Wir haben so viele Leute in unserem Haus beköstigt, bis der Kühlschrank komplett leer war. Wir haben gesagt, Gott, wir wissen nicht, was wir morgen früh zum Frühstück essen. Bitte bewahre uns davor, dass ich morgens schon eine Tütensuppe für 69 Pfennig machen muss. Weil das ist eklig, auf nüchternen Magen schon Brühe zu trinken. Und am nächsten Morgen war eine Tüte mit Essen vor der Tür und wir hatten das tollste Frühstück. Das ist mein Gott, den ich kenne. Aber ich kenne auch diesen Gott, der manchmal einen Test mit uns macht und sagt, hältst du mir auch die Treue, wenn es mal durchs Tal geht. Aber da muss ich jetzt im Rückblick auf all die vielen Erlebnisse sagen, da habe ich ihn am meisten erlebt. Und deswegen weiß ich, auch als unsere Tochter so traumatisiert wurde, habe ich gesagt, du hast es immer wieder probiert. Du Zerstörer des Guten. Du Teufel, du Widersacher. Du wirst mich auch diesmal nicht klein gehen und wir gehen da als Familie durch. Ein anderes Mal war gerade bei unserem Ältesten, sagte Mama, der Arzt hat gesagt, ich habe Krebs. Und vorher waren gerade 3 Familienmitglieder gestorben. 22, der Jüngste, 45, der Älteste. Und ich dachte, nein. Und in diesem Jahr war dieser Vers, dieser Jahresvers gestanden, euer Herz erschrecke nicht. Und daran haben wir uns festgehalten. Und mein Mann ist dann dahin gefahren zu ihm, ist mit ihm zur letzten Untersuchung gewesen und es war nichts mehr zu finden. Das ist mein Gott. Und deswegen weiß ich, ich habe 52 Erlebnisse da reingeschrieben. Warum sollte beim 53. Mal der Herr versagen? Das tut er nicht. Und deswegen möchte ich euch ermutigen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, du wirst erst frei in jeder Beziehung, wenn du sagen kannst, mein Leben ist in Gottes Hand. Meine Oma hat mir das vorgelebt. Sie hat immer gesagt, oh, hat Gott mich 80 Jahre werden lassen, da wird er auch noch mit dem Herzinfarkt fertig. Und sie ist nach 14 Tagen wieder im Garten rumgedüst. Sie hatte auf unserer Hochzeit, ist sie hingefallen, hat den Oberschenkelhalsbruch. Sagt, ach, hat Gott mich so alt werden lassen, da wird er auch noch damit fertig. Ich muss sehen, dass ich in meinen Garten komme. Dann ist sie mit ihrer Krücke gegangen, hat da die Bohnchen nachgeguckt, ob mein Vater auch alles gut gemacht hat und ist nach kurzer Zeit wieder gelaufen. Das hat sie nicht interessiert, weil sie sagt, mein Körper ist Gott, ist von Gott und er kümmert sich darum. Und das ist wirklich eine große Hilfe zu sagen, das ist wirklich Vertrauen, das ist Abhängigkeit von Gott. Und erst wenn ich in dieser Abhängigkeit zu Gott stehe, mache ich Erlebnisse und Erfahrungen, die kann man nicht machen. Da sagt man, das ist Magie, das ist Zauber, das ist nicht von dieser Welt, das ist Gott. Und ich möchte euch wirklich ermutigen. In Galater 5, Vers 13 steht, ihr seid zur Freiheit berufen. Und Gott in seiner Liebe hat nichts Schöneres vor mit dir, als dir gute Erfahrungen beikommen zu lassen. Aber auch die Erfahrung, dass das Seil, das er uns reicht, dass das hält, auch wenn wir mal wirklich durch eine Wüste gehen müssen. Und da möchte ich euch ganz, ganz herzlich und stark ermutigen, an dem dran zu bleiben, der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Denn er bringt uns durch. Und jeder von euch hat seine Geschichte. Und deswegen habe ich in meinem Buch eine zweite Seite für dich gemacht, weil ich es ganz wichtig finde, in solchen Zeiten, wo es mir nicht gut ging, habe ich manchmal gedacht, es gab gar nichts Gutes in meinem Leben. Und habe ich gedacht, wirklich? Ich fange mal an aufzuschreiben. Und wenn du mal wirklich in deiner Erinnerungskiste stöberst und sagst, wo waren Begegnungen mit Menschen, die genau zur richtigen Zeit waren? Wo habe ich Wunder Gottes erlebt? Schreib die da rein. Und wenn es dir dann mal nicht gut geht, dann nimmst du dein eigenes Ermutigungsbuch zur Hand und sagst, nein, der Gott, der mit mir war, der wird auch in Zukunft mit mir sein. Ich habe eine zweite Sache gemacht durch die vielen Jahre, die ich auch gemacht habe, in Kleingruppen oder Frauenarbeiten. Ich habe daraus 6 Bände gemacht mit Arbeitszetteln, wo man sich mal wirklich ganz intensiv auseinandersetzen kann mit christlichen Themen. Es ist super für Hauskreisleiter, mal was ganz anderes zu machen. Ihr könnt da mal stöbern, man kann es aber auch privat machen. Wer einen Hauskreis hat, kann das für jeden auch kopieren gerne. Steht da drin die Kopiererlaubnis. Hinten stehen die Themen drauf. Die sind nicht jetzt aufeinander aufbauend, ganz unterschiedlich. Aber es ist eine ganz wertvolle Sache, dass ich einfach lerne, was Gott alles wirklich für mich ist. Und ich wünsche euch viel, viel Segen von ganzem Herzen. Und viele tolle Begegnungen mit unserem lebendigen Gott. Dankeschön.